Willkommen bei Bock auf Business, dem Podcast von Unternehmer für Unternehmer. Heute wird's spannend, denn wir sprechen nicht einfach über Business. Wir sprechen über mentale Stärke, Fokus, Verantwortung, Führung und die Frage, warum viele Unternehmer zwar funktionieren, aber innerlich längst im Dauerstress laufen. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Stefan Etzel. Wirtschafts- und Sportpsychologe, Professor, Diagnostikexperte, Berater und jemand, der seit Jahrzehnten genau dorthin schaut, wo Leistung entsteht oder eben zusammenbricht. Er verbindet die Welt des Spitzensports mit der Realität von Führungskräften und Unternehmern. Und genau das finde ich unglaublich spannend. Denn viele Unternehmer führen ihr Unternehmen wie ein Hochleistungssportler, nur ohne Regeneration, ohne mentale Klarheit und oft ohne funktionierendes Team. Wir sprechen heute darüber, warum Fokus wichtiger ist als Dauerstress, warum Kontrolle nicht automatisch Führung bedeutet und warum echte Freiheit im Unternehmertum häufig erst dann beginnt, wenn man innerlich lernt, loszulassen. Eine Folge für Unternehmer, die merken, dass sie selbst längst zum Flaschenhals geworden sind und die verstehen wollen, wie Leistung möglich wird, ohne sich selbst dabei zu verlieren. Herzlich willkommen bei Bock auf Business. Herzlich willkommen, lieber Stefan. Schön, dass du da bist.
Ja, lieber Dirk, freue mich über die Einladung, freue mich auf das Gespräch mit dir. Und du hast ja schon ganz viele wichtige Punkte genannt. Ich glaube, da haben wir jede Menge Gesprächsstoff.
Oh ja, da bin ich mir ganz sicher. Start bei Bock auf Business, lieber Stefan. Wenn du morgen nicht mehr da wärst, was würde denn dein Umfeld über dich erzählen?
Was würde mein Umfeld über mich erzählen? Naja, also du hast mich ja nicht umsonst eingeladen. Ich glaube, was die meisten Menschen bei mir wahrnehmen, ist, dass ich ein Macher bin. Da denkt man manchmal, Mensch, Professor, Doktor, aber de facto zeichne ich mich hauptsächlich dadurch aus, dass ich Dinge umgesetzt habe in meinem Leben, gemacht habe und auch eben stark unternehmerisch tätig war. Und letztendlich, glaube ich, ist das auch einer der Erfolgsfaktoren, diese Verbindung zu finden zwischen Know-how, Wissen, von mir aus auch Wissenschaft und dann der praktischen Umsetzung. Weil weder das eine noch das andere alleine macht irgendwie Sinn.
Ja, lass uns mal direkt reinstarten. Wir hatten es gerade schon so ein bisschen beim Vorgespräch. Also, klar, du beschäftigst dich seit Jahrzehnten mit Leistung, mit Leistungspsychologie, Führung und mentaler Stärke. Und wir wissen ganz genau, wir brauchen Leistung als Unternehmen oder Führungskraft. Wir brauchen eine Selbstführung und eine Führung. Und mental stark macht ja auch irgendwie Sinn. Aber warum scheitern wir oft im Alltag, obwohl wir wahnsinnig viel Fachwissen haben? Warum scheitern wir? Wo liegt da der Hintergrund, dass wir manchmal uns selbst im Weg stehen?
Also zunächst mag ich mal einen Rückgriff in die Vergangenheit der Psychologie nehmen. Da gibt es eine ganz alte Formel in der Psychologie, die nennt sich L ist gleich K mal W. Leistung, und du sprichst ja immer wieder von Leistung. Leistung ist Können mal Wollen. Und deine nächste Frage, ja, warum scheitern wir? Weil wir zwar das Wissen haben, uns trotzdem nicht auf die Straße bringen. Und da gibt dir ja die Formel die richtige Antwort. Nur das Können alleine, das reicht eben nicht. Und wenn du nochmal auf die Formel guckst, L ist gleich mal K mal B, dann kommt es halt auf die Multiplikation an. Ne? Können allein reicht nicht und das Wollen alleine reicht eben auch nicht. Sondern wir brauchen letztendlich beides. In der Sportpsychologie gibt es ein lustiges Zitat zu, das lautet, Arbeit schlägt Talent, solange Talent nicht arbeitet.
Alles, sehr cool.
Ja. Na, also, um es nochmal zu betonen, du hast gefragt, Fachwissen, ich habe das Können. Wenn mir nicht der Antrieb, der Impetus fehlt, das Unternehmertum fehlt, dann wird da nichts draus. Umgekehrt natürlich, leider Gottes genauso. Ich kann noch so motiviert sein, wenn mir das Können und das Wissen fehlt, dann kommt als Summe natürlich oder als Produkt auch nicht so viel raus. Ne?
Sehr schön, also da muss man noch mal tiefer drauf reingehen. Ich denke, da wird der eine oder andere sagen, ja, du hast schon recht, aber ganz ehrlich, lieber Stefan, ja, hier, wir können ja gerade gar nicht anders. Wir müssen jetzt Aufträge reinholen, wir müssen das. Also wirklich die relevanten unternehmerischen Dinge, die eigentlich getan werden müssen, um Hochleistung zu bieten. Also ich rede jetzt nicht von der Hochleistung jetzt im Hamsterrad, sondern Hochleistung wirklich auch darüber hinaus, was Großartiges zu erreichen. Da hat jeder seine eigene Definition und seine eigene Vision. Und da scheitert es dann öfters mal in dieser Thematik. Ja, wie in meinem Feld, ich sage immer, ein Unternehmen, das operativ ohne dich funktioniert, macht halt einfach schon Sinn, irgendwann mal, spätestens bei der Nachfolge, warum nicht ein bisschen früher, warum nicht auf die Zukunft hinarbeiten, warum auch nicht auf seinem unternehmerischen Spielplatz weiterspielen. Warum können wir das irgendwann nicht mehr? Warum scheitern wir da? Was ist da der Hintergrund? Hast du da noch irgendeine Analyse dahingehend oder eine These?
Naja, das hattest du ja vorhin schon angesprochen. In deiner Anmoderation letztendlich, wenn ich starte als Unternehmen, auch als kleines Unternehmen, dann ist natürlich eine meiner Stärken darin begründet, dass ich alles im Überblick habe, dass ich alles steuern kann. Und das macht es ja auch so faszinierend am Anfang. Was aber natürlich auch dazu führt, dass ich selbst derjenige bin, der alles kontrolliert. Ich muss ja dafür sorgen, dass alles in die richtige Richtung läuft. Ja. Und das ist im nächsten Wachstumsschritt dann natürlich verheerend, weil dann bleibe ich in meinem Kontrollmodus hängen. Die Welt, das Unternehmen, die Aufgaben werden immer komplexer und ich habe eigentlich keine Chance mehr, alles zu kontrollieren. Ja. Und hier kommt das nächste Zauberwort ins Spiel. Das Zauberwort heißt Vertrauen. Und Vertrauen muss dann Kontrolle ersetzen und nur dann schaffe ich den nächsten Schritt. Und das ist die Antwort auf deine Frage, das fällt uns eben dann sehr schwer. Ne? Die Zügel loszulassen, die Kontrolle zurückzufahren und auf einer Vertrauensbasis mit den anderen zusammenzuarbeiten. Wenngleich wir es alle wissen, Vertrauen ersetzt Kontrolle. Kontrolle ist gar nicht zu leisten und am Ende des Tages, jetzt sehe ich es mal ganz, ganz simplifiziert unternehmerisch, auch einfach zu teuer.
Mhm. Hast du, also es ist ja vollkommen richtig, was du sagst und man sieht ja auch die Differenzierung zwischen Unternehmern, die das geschafft haben und Menschen, die sich schwer tun. Hast du vielleicht einen Ansatz für den Zuhörer, der heute immer sagt, ja Mensch, ganz ehrlich, Stefan, du hast da gut reden. Ich habe schon so oft meinen Mitarbeitern gesagt, was sie tun sollen und sie haben es einfach nicht getan und den Auftrag haben sie auch nicht richtig abgewickelt. Ich habe doch gar keine andere Chance, als da reinzugehen. Was könnten so vielleicht die ersten Ansatzpunkte sein, aus deiner Erfahrung, dass ich diesen Weg gehen kann?
Ich glaube, einer der wichtigsten Ansatzpunkte muss berücksichtigen, dass wir ja auch mit einer sehr hohen Komplexität zusammenarbeiten. Das heißt, mein Steuerungs- und Kontrollverhalten ist dann sehr detailliert, was einen hohen Aufwand und möglicherweise auch hohe Reibungsverluste provoziert. Was kann hier die Lösung sein? Ich steuere nicht darüber, dass wir uns darauf verabreden, was wir tun, sondern wir verabreden uns darauf, wie wir Dinge tun. Was sind unsere prinzipiellen Herangehensweisen, was sind unsere Werte etc. Wenn wir uns da einig sind, dann kann ich das Vertrauen schenken, dass Mitarbeiter und Kollegen die Aufgaben so erledigen, wie das in meinem Sinne ist.
Okay, das bedarf ja dann auch wieder einer sehr ordentlichen Auswahl, auch der Mitarbeiter oder des Umfeldes, das ich um mich schare. Nennen wir es mal so, gibt bessere Worte. Und natürlich aber auch einer sehr guten Einarbeitung, eines sehr guten Onboardings oder ein sehr gutes Miteinander. Dann sind wir ja wieder auch bei Führung.
Ich gehe mal einen Schritt zurück, weil du das ja in der Anmoderation auch erwähnt hast. Ich komme ja mit einem, ja nicht mit einem Bein, aber mit einem Teil aus der psychologischen Diagnostik, um es mal fachlich zu sagen, also der Fragestellung, Menschen einzuschätzen. Wie sind die, was können die, passen die? Wie werden die sich entwickeln? Und da muss man sich natürlich eben zwei Dinge vor Augen führen. Und das ist den meisten Unternehmern eben nicht klar. Ne? Und da darf ich vielleicht einen kleinen Sidestep in die Psychologie machen. Wir wissen heute, dass ca. 50% dessen, was wir so Persönlichkeit nennen, vererbt ist. Vererbt heißt ja dann in der Folge auch, das wird wahrscheinlich stabil bleiben. Stell dir vor, 50% vererbt, dann wissen wir alle, was wir so in den ersten Lebensjahren gelernt haben, in unserer Jugend, vielleicht noch während des Studiums. Und tatsächlich dann als Unternehmen zu glauben, da kommt jemand mit 30, Mitte 30 zu uns und wir könnten grundsätzlich seine Persönlichkeit verändern. Das ist naiv. Das ist naiv, das ist leider unmöglich, sondern wir müssen differenzieren, was ist Persönlichkeit, was sind aber auch Einstellungen und Verhalten. Das heißt, in unserer Personalentwicklungs- oder du hast es Einarbeitungsstrategie genannt, da müssen wir klar trennen. Wir müssen erst die richtigen Persönlichkeiten aussuchen und dann in unserer PE, Personalentwicklungsstrategie, darauf fokussieren, Verhalten und Einstellungen zu optimieren. Leider Gottes wird das häufig irgendwie gar nicht berücksichtigt, sondern ich habe neulich in der Bank erfahren, die stellen die jungen Nachwuchskräfte ein nach ihrem Verhalten und dann schicken sie in Persönlichkeitsseminare. Und da habe ich gesagt, das ist Quatsch. Das müsst ihr genau andersrum machen. Man muss sich das ja wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, was das auch für unser Leben heißt. Wenn wir sagen, 50% sind schon vererbt, das heißt, ich kann den anderen ja schwerlich verändern, wenn wir schon erwachsene Menschen sind. Gehen wir mal zur wichtigsten Personalauswahlentscheidung unseres Lebens. Ne? Du hast sie ja auch schon getroffen, ne? Fällt mir ein. Ne?
Schon zweimal,
ne? Die wichtigste Personalauswahlentscheidung. Ne? Und man muss dazu sagen, ne? Wir wissen alle, die mittlere Ehe in Deutschland geht noch 7 Jahre. Die Unternehmenszugehörigkeit ist immerhin noch 14 Jahre. Das heißt, wir reden da in beiden Fällen über langfristige Entscheidungen. So, und jetzt, ich mache es jetzt mal ein bisschen lustig, aber es ist durchaus ernst gemeint. Ne? Jetzt, wie läuft das denn manchmal bei solchen Auswahlentscheidungen? Da angle ich sie oder ihn mit dem Gedanken, sie für mich zu gewinnen oder ihn, und dann biege ich ihn mir schon zurecht anschließend. Ja. Ne? Und das sind ja die Paare, die können wir dann beobachten, die sich ihr halbes Leben lang aneinander abarbeiten. Weil sie nicht begriffen haben, dass sie es nicht verändern können. Also das jetzt, entschuldige bitte den kurzen sendungsorientierten Einschub, aber das wäre mir so wichtig, dass Menschen das begreifen. Du musst erst die richtigen Persönlichkeiten haben und dann sie mit deinen Werten versorgen.
Ja, das war's.
Okay.
Ja. Bist du durch?
Ja.
Also, das, was du ansprichst, ist, das erlebe ich aus der Praxis, nennen wir es mal in dem Fall in der Unternehmensberatung immer wieder, dass auch langjährige Unternehmer mit vielen Mitarbeitern, 80, 100, 160 Mitarbeitern, gar nicht darüber nachdenken, teilweise, wie sie ihre Führungskräfte einstellen dahingehend und das nicht prüfen und schauen, weil das sind ja Assets, die werden lange eingelernt, die sind auch wahnsinnig teuer, wenn es Einlernen nicht funktioniert, auch wahnsinnig teuer zu suchen, und trotzdem nimmt man da den Nächstbesten, oder wie ich auch immer so sage, der FC Bayern sucht keinen Fußballspieler, er sucht genau einen Mann auf dieser Position mit den Fähigkeiten, die er braucht. Und warum machen wir es im Unternehmertum oftmals nicht so? Weil wir keine Zeit haben, ich weiß, so können wir streichen, aber es ist meistens der Grund. Oder wir sagen, wir finden die Leute nicht.
Ja, und das, obwohl wir es eigentlich besser wissen, Dirk, ne? Weil gibt ja das geflügelte Wort in der Personalauswahl, wie sagt man so schön, wir stellen Leute aufgrund ihres Könnens, ihres Fachwissens ein und trennen uns von ihnen aufgrund ihrer Persönlichkeit. Ne?
Stefan, ganz kurze konkrete Frage für all die. Ja. Was für Mittel, sagst du, wäre das Mindestnotwendige oder wäre eine gute Möglichkeit, um den Einstellungsprozess oder beziehungsweise gar nicht den Einstellungsprozess, sondern den richtigen Menschen in meinem Umfeld zu finden, der genauso Bock hat, an meiner Vision zu arbeiten und genauso Bock hat und die richtigen Fähigkeiten an den richtigen Stellen eben dort auch, ja, Wissen, Energie, Können, was auch immer, du hast die Formel genannt, auch mit einzubringen.
Ja.
Das Turbo wird.
Naja, ein Stück weit ist es ja aus unseren gemeinsamen Gedanken gerade schon hervorgegangen. Ne? Klar brauchen wir das Fachwissen. Wir werden jetzt wahrscheinlich niemanden ohne Fachwissen einstellen wollen. Ne? Oder in den selteneren Fällen. Aber wir müssen eben zwingend auch auf deren Persönlichkeit schauen. Haben die entsprechende Persönlichkeit dazu? Mhm. Sind die leistungsmotiviert? Haben die sozialen, emotionalen Kompetenzen, oder wenn sie in Richtung Führung gehen, können sie sich auch selber führen, um dann andere führen zu können. Nebenbei bemerkt, ne, kleiner Exkurs, du weißt ja, ich habe ja auch noch den Hochschulhut manchmal auf. Mhm. Ne? Ich weiß gar nicht, ob dir oder den Kollegen das so bewusst ist und Kolleginnen, ne? Wir haben ja eine total veränderte Hochschullandschaft heutzutage. Vielleicht darf ich dir die Frage stellen, ne? Was glaubst du denn, wie viele unterschiedliche Studiengänge wir heute in Deutschland haben?
Oh Gott.
So einfach mal über den dicken Daumen, ne?
Wie viel? Nee, also ich rate komplett ins Blaue rein, aber wenn du schon so fragst, dann müssten das ja irgendwo vielleicht so 2000 sein.
Ja, da hast du schon klug mitgedacht, dass es wahrscheinlich mehr sind, wenn der so blöd fragt. Ne? Die meisten sagen, naja, was gibt's denn Ingenieur und Medizin und Jurist und so und Punkt. Aber tatsächlich, Dirk, es sind noch viel, viel mehr, sind über 20.000.
Wahnsinn.
Naja, das hat natürlich zwei Konsequenzen. Das eine, für unsere Kinder ist das natürlich wahnsinnig schwer geworden, sich für was Richtiges zu entscheiden. Aber jetzt setzen wir den Unternehmerhut auf. Ne? Für die Unternehmer wird es immer schwerer, auch die Kompetenzen der Bewerber abzuschätzen. Früher wussten wir, ja, ein Diplomkaufmann aus Köln, der wird schon dies und jenes kennen. Ein Diplomingenieur aus Aachen, da waren wir uns ganz sicher, dass der dies und jenes kann. Heute hat er ein Master in Intercultural Communication oder ich weiß nicht was. Und wir haben keine Ahnung, was er kann. Und an der Stelle wird es natürlich immer notwendiger, dass Unternehmen dann ihre Auswahlverfahren auch entsprechend schärfen. Was natürlich aber auch eine Chance ist, ne? Weil dann können sie noch genauer hingucken, was brauchen wir eigentlich. Aber es ist auch eine Notwendigkeit, ne?
Könnte man überleiten. Da ist fehlende Klarheit drin. Was steckt denn dahinter? Lass uns mal ganz kurz zu einem deiner aktuellen Themen auch rübergehen. Fokus, Flow und mentale Leistungsfähigkeit. Was ist denn der Hauptgrund aus deiner Sicht aktuell, warum auch insbesondere erfolgreiche Unternehmer, Selbstständige irgendwann ihre Klarheit verlieren?
Ja, ich fange mal damit an, dass du ja immer wieder von Leistung sprichst. Und das ist ein Thema, was mich zurzeit sehr bewegt, weil tatsächlich gerade in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation hören wir ja an jeder Ecke, wir müssen mehr leisten, wir müssen wieder nach vorne kommen und so weiter. Und ganz ehrlich, das ist auch so. Ohne dass wir unseren Output wieder erhöhen, werden wir da nicht mehr so richtig auf die Straße kommen, wie wir es neu waren.
Stefan, wir können natürlich auch gerne, wenn das Wort Leistung per se vielleicht ein bisschen, wir können auch gerne von Wirksamkeit sprechen. Also das.
Nee, ich finde Leistung eigentlich super. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Ich finde es eigentlich sehr traurig, dass das Wort Leistungsgesellschaft inzwischen schon fast einen negativen Beigeschmack hat. Und ich mag's auch erklären. Ne? Also auf der einen Seite müssen wir mehr Leistung bringen. Und das finde ich gut und richtig. Ne? Nur, was, glaube ich, ein Pferdefuß dabei ist, dass, wenn ich das so höre, dann klingt das immer nach Blut, Schweiß und Tränen. Ne? Und ich glaube, das ist der Ansatzpunkt, der in die falsche Richtung zeigt.
Ja.
Umgekehrt kommen dann natürlich viele Kollegen auf den Plan, die sagen, naja, wir müssen aber auch schauen, dass wir eine gewisse Schutzfunktion haben. Menschen sind ja keine Maschinen, wir können die nicht ausbeuten. Und das hat genauso seine Berechtigung. Aber auch hier haben wir eine Gefahr dabei. Das Berücksichtigen von Schutzfunktionen darf nicht zu einer Schonhaltung im Sinne von Verleugnung von Anforderungen führen. Sondern wir brauchen Leistung, nur eben in einer anderen Art und Weise. Und da kommt eigentlich unsere große Idee her. Du hast das ja erwähnt, wir haben ja dieses Konzept Flow Performance entwickelt. Und da haben wir uns als Ausgangspunkt die Frage gestellt, wie machen das denn Leistungssportler? Wie machen das Leistungssportler? Und ganz ehrlich, Leistungssportler sind jetzt sicherlich völlig unverdächtig, dass sie beim Thema Leistung in eine Schonhaltung verfallen. Ne? Und naja, weil da zählt das Ergebnis, da zählt der Sieg etc. Und trotzdem können wir da unheimlich viel draus lernen, weil die wissen ganz genau, dass Leistung, ob Top-Performance, nicht mit Dauerdruck entsteht, sondern dass man in den Flow kommen muss, dass man seinen Rhythmus finden muss, dass man die richtigen Gegner finden muss und dass man auch seine Ruhephasen haben muss. Und da kann man, glaube ich, eine Menge daraus lernen, wie wir zukünftig Leistung verstehen, aber auch wieder mehr Leistung bringen können.
Mhm.
Und das auch noch, sagen wir mal, mit einer größeren Klarheit und Zufriedenheit.
Vielleicht nochmal gerade den Wechsel in Spitzensport, was mich sehr, sehr interessiert. Spitzensport ist, ja geprägt von einem unglaublichen Fokus. Also wenn ich weit springen will oder hoch springen will, dann überlege ich mir nicht noch parallel, ob ich noch einen Ballsport mache daneben oder sonst irgendwas. Also sagen wir mal so, dass wir haben einen klaren Fokus auf diese, auf unsere Arbeit oder auf unsere Disziplin. Und wenn ich jetzt auch innerhalb, nehmen wir einen Fußballspieler nehmen, wenn ich jetzt innerhalb oder in diesem Spiel bin oder auch in dieser Disziplin gerade, dann muss ich ja wirklich stetig die ganze Zeit ad hoc Entscheidungen fällen, ad hoc neuen, vielleicht mich auf neue Gegebenheiten einstellen, gar nicht lang drüber nachdenken. Warum fällt es dem Leistungssportler so viel leichter und dann auch später, wenn er außerhalb seines Leistungssports ist, warum fällt ihm das so viel leichter? Und warum tun wir uns im Business, also gerade wo es genauso jetzt drauf ankommt, ich sehe zum Beispiel eines unserer größten Themen in unserer aktuellen Wirtschaft ist mangelnde Entscheidungsfreudigkeit. Absolut, warum tun wir uns damit so schwer oder was haben wir uns über die Jahre anerzogen, dass es so ist? Also gerade zum Beispiel eine wesentliche Entscheidung, sich für die Zukunft vorzubereiten. Ich weiß ja gar nicht, was ich da gerade tun soll. Ja, keine Ahnung. Ja, komm, dann arbeite ich halt heute weiter, einfach an meiner Sache weiter und morgen auch und übermorgen auch. Und dann kommt irgendwann der Moment, dann geht es halt nicht mehr weiter und dann kommt, was mache ich nun wirklich? Also vielleicht kannst du da aus deiner Expertise uns auch noch ein paar Punkte mitgeben, die uns halt vielleicht heute auch mal umdenken lassen, weil das ist eines der wesentlichen Themen, die ich auch in meiner Arbeit merke.
Absolut, ne. Ich fange mal vorne an, ne. Das waren ja jetzt eine ganze Reihe von Themen und du hattest begonnen mit dem Thema Fokus, ne. Mhm. Fokus, wirklich Konzentration auf ein einzelnes bestimmtes Objekt. Das hat erstmal, jetzt gehe ich mal in was allen bekannt ist, ne. Die Auswahl nach Dringlichkeit und Wichtigkeit. Das kennt jeder meiner Seminarteilnehmer. Wie viele machen es davon? Wenige. Also dieses klar fokussiert sein, Prioritäten setzen, das ist mal das Erste. Jetzt gehe ich aber mal mehr in die psychologische Ebene. Da heißt ja Fokus, dass ich meinen Aufmerksamkeitsstrahl auch konsequent und konsistent auf die Inhalte richte, die jetzt im Zentrum meiner Aufmerksamkeit stehen sollen. Und schon da fängt's an. Den meisten Leuten fällt es heute wirklich schwer, ihre Aufmerksamkeit auszurichten. Wir glauben alle, dass wir dieser Komplexität der Welt dadurch Herr werden können, dass wir uns in diese Multitasking-Hölle begeben. Aber ich sage es mal ein bisschen provokant, selbst Frauen können kein Multitasking. Es ist einfach nicht gegeben, sondern wir haben diesen Scheinwerfer und wir können den auf verschiedene Dinge richten. Und es ist unsere große Stärke, es zu steuern, dass das, was wir aufnehmen wollen, dann auch im Scheinwerfer liegt. Was machen wir stattdessen? Wir lassen da unseren Scheinwerfer von äußeren Reizen steuern und sind folglich viel weniger leistungsfähig. Viel weniger leistungsfähig. Da fängt schon an. Empfehlung für jeden der Kollegen, ne, sich ganz gezielt, ganz praktisch immer wieder zu fokussieren. Jetzt schaue ich gerade nach hinten. Normalerweise steht hier meine Sanduhr noch neben mir. Ich habe so eine Sanduhr, und das habe ich mir angewöhnt. Oh, hast du auch eine? Ja, sogar eine ganze Stunde ist es bei dir. Das ist natürlich schon fast weltmeisterlich. Ne?
Das steht drauf, eine halbe. Aber es ist trotzdem, ich finde es immer wieder stark, die Sanduhr zu nehmen. Und
ja, also wenn ich die Leute ein bisschen provozieren will, sage ich, also ein Goldfisch schafft das, glaube ich, 12 Sekunden, seine Aufmerksamkeit zu halten. Ich habe manchmal den Eindruck, viele Menschen schaffen es gar nicht mehr so lange. Ne? Also das ist das Erste, Fokus, Fokus, Fokus. Und ich mag es aber ganz klar trennen auch von diesem Begriff Flow. Ne? Das wird ja meistens so ein bisschen ineinander geworfen, Flow und Fokus. Fokus ist die Aufmerksamkeitsausrichtung. Flow ist ganz vertieft zu sein in diesem Tun, was mich gerade beschäftigt. Und das klingt immer so, dann kommen immer die Beispiele, das kennst du doch, wenn du Klavier spielst. Nein, ich spiele kein Klavier. Ne? Ja. Nein, das ist aber ein Zustand, den wir alle kennen. Keine Ahnung, vielleicht hast du als kleiner Junge mit Lego gespielt. Ne? Dann weißt du ganz genau, was heißt, im Flow zu sein. Ne? Da hast du nämlich erst aufgehört, als du eingeschlafen bist. Ne? Und Das ist im Flow sein, ganz im Moment sein, ganz im Prozess sein und nicht darüber nachzudenken, warum, wie, wohin ich das jetzt mache. Dann vollbringen wir unsere allerbesten Leistungen. Und erschwerend kommt hinzu, wir fühlen uns auch noch am glücklichsten in diesen Momenten. Da sollten wir uns gute Gedanken drüber machen, wie es uns gelingen möge, in Zukunft in unseren Arbeitswelten Situationen zu schaffen, in denen wir und unsere Mitarbeiter sehr, sehr häufig im Flow arbeiten können.
Dann gehe ich doch mal direkt auf dein Buch ein. Du sagst, Fokus ist Kontrolle, Flow ist Freiheit. Das ist ja auch gerade schon so ein Stück weit, zwar nicht mit dem Wort Kontrolle,
ja,
gezeigt und auch dargestellt. Und jetzt lass es uns einfach mal wissen, was das für uns, und hier geht es ja nicht nur um Unternehmer und Führungskräfte, hier geht es ja auch wirklich für jeden Einzelnen in seinem Leben. Was bedeutet es für uns konkret, wenn wir da zwischen Problemen und im Falle der Unternehmung um Mitarbeiter, um Verantwortung springen müssen? Ja. Wie kann ich das in Einklang bringen? Weil ganz ehrlich, du hast so vollkommen recht. Wenn ich im Flow bin, ob ich jetzt irgendwas Wertvolles um mich rum habe oder nicht, wenn ich in dem Seinszustand des Flows bin, brauche ich nichts. Dann bin ich.
Genau.
Und das ist das Glücklichste, was es gibt. Da brauche ich kein Ferrari, da brauche ich keine Villa, da brauche ich auch keine Rolex oder was auch immer. Nimm das Ideal, was du willst, lieber Zuhörer. Sondern da reicht es einfach, der Moment.
Ja, ich mag unseren Zuhörern ein kleines Bild noch mitgeben, dass wir, glaube ich, alle kennen und dann gut nachvollziehen können, was unser Problem ist an der Stelle. Ne? Ja. Also, hast du schon mal eine Katze gesehen, die in der Sonne sitzt?
Also, ja, habe ich schon, aber ich glaube, die setzen sich eigentlich in der Regel lieber in eine schöne
Ecke. Ja, aber dann setzt sie in die Ecke, ne? In die Ecke oder in die Sonne. Sie setzt und genießt und nimmt die Sonne oder von mir aus den Schatten wahr.
Ja.
So, was ist leider Gottes bei uns passiert? Unser Gehirn hat sich entwickelt und wir haben diese reflexive Schleife entwickelt, die natürlich uns zu analytischem Denken und befähigt, aber letztendlich hat es uns natürlich auch ein Stück weit aus dem Paradies vertrieben. Ne? Weil wenn der Dirk in der Sonne liegt, am Strand, ne, statt wie die Katze die Sonne zu genießen, liegt er da und denkt drüber nach, ob es nicht besser wäre, ein Löwe zu sein. Ne? Und schon ist vorbei mit dem Flow. Also, oder ich mach's mal mit dem Zitat. Ich habe ja das Buch zusammen mit dem Tennisprofi Thomas Behrendt geschrieben und von Thomas stammt der Ausspruch: Dein bestes Tennis würdest du spielen, wenn du nicht wüsstest, wie es steht.
Ich spiele Golf, ich kann's nur gut nachvollziehen. Es ist das Schlimmste, wenn du gut spielst und dann irgendwo an den letzten Löchern denkst, Mensch, was wird denn das heute für eine tolle Runde? Jetzt muss ich ja nur noch das ist die Hölle. Genau.
Ja, da kannst du dich mal mit ihm unterhalten. Er spielt inzwischen auch leidenschaftlich Golf. Ich glaube, da gelten dieselben Regeln. Aber ich mag den Weg zu deiner Frage zurückfinden.
Ja, gerne.
Von den Bildern und zum Unternehmertum, das ist ja heute unser Fokus. Ne? Also erstmal waren wir jetzt ja beim Priorisieren, beim Fokus, beim in den Flow kommen. Wie schaffe ich Arbeitswelten, wo meine Mitarbeiter, wie heißt das, heute so schön Deep Work machen können, also im Flow sein können. Und das sind die ersten Schritte. Die nächsten Schritte sind natürlich, ich muss natürlich auch dann über eine gute Selbstführung verfügen, um die entsprechend führen zu können. Mhm. Und das ist für mich, finde ich, schon faszinierend. Du hast das ja vorhin gesagt, seit schon fast Jahrzehnten gebe ich in vielen Unternehmen Trainings, berate die. Und das ist ja schon Wahnsinn, was sich da in den letzten 20, 30 Jahren entwickelt hat. Ne? Kommunikation, Konflikt, Führung 1, Führung 2, Präsentation, hau mich tot. Also was da geschult wird, rauf und runter, Klammer auf, Gott sei Dank, super, ist ja beeindruckend. Der Umgang mit mir selber, wie manage ich meine Gedanken, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Also typische Themen aus der Sportpsychologie treffe ich in Unternehmen eher selten. Und das ist natürlich, glaube ich, eine ganz wichtige Vorbedingung auch dafür, dass Unternehmer, Führungskräfte dann auch wirklich erfolgreich führen können, wenn sie sich selber führen können. Ne? Also vielleicht schon allein das Wissen darüber, was produziere ich denn gerade für ein Verhalten? Wie wirke ich denn auf anderen? Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Sind wir wieder bei der Auswahl der Diagnostik. Ich habe, ich weiß nicht, hunderte oder vielleicht sogar tausende von Management-Audits gemacht in meinem Leben. Und eine meiner Fragen an die Manager oder Führungskräfte am Ende eines solchen Interviews, Audits, lautete meistens, stell dir mal vor, du hättest die letzten Stunden auf meinem Stuhl gesessen, beschreibe dich mal. Was ist die Top-Antwort bei 99% der Leute? Boah, das ist eine schwierige Frage, Professor Elze. Das denke ich immer, finde ich jetzt auch schwierig, ne? Weil wenn du nicht in der Lage bist, die Perspektive zu wechseln und zu sehen, wie wirke ich denn auf anderen? Was kommt denn bei anderen an, wenn ich mich so und so verhalte? Naja, wie um Himmels Willen will ich dann mein Verhalten so steuern, dass ich bei den anderen das bewirke, was ich erzielen will? Na, wie will ich dann Führung verkaufen, kommunizieren oder, ne? Also schwierig, das ist ja dann wie wenn ich im Blindflug unterwegs bin. Also Selbstführung ist einer der Punkte an der Stelle. Aber du hattest ja auch heute stark im Fokus, warum dann Unternehmer, bei denen es ja häufig in den ersten Schritten gut lief, sehr gut lief, dann schwieriger wird. Und wir hatten ja schon diesen ersten Wachstumsschmerz mit der Kontrolle und dem Vertrauen besprochen. Und der zweite große Knackpunkt ist natürlich auch dann das Mindset des jeweiligen Unternehmers. Ich weiß nicht, ob du schon mal diesen Begriff Growth Mindset gehört hast, also Wachstumsmindset, ne? Und da unterscheiden wir ja, dass es Menschen gibt, die ein sogenanntes Fixed Mindset haben oder die eben ein Growth Mindset haben. Das klingt erstmal vollmundig und auch wieder theoretisch, aber ganz praktisch hat das natürlich Konsequenzen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass mein Mindset fixed ist, dass meine Fähigkeiten fixed sind, dann werde ich natürlich die auch nicht verändern wollen, nicht verändern können und werde auch kein Feedback zulassen. Weil das wäre ja blöd, wenn die mir ein schlechtes Feedback geben zu was ich nicht verändern kann. Und das sieht man auch bei vielen bekannten CEOs, dass wenn die zu sehr in ihrem Fixed Mindset verbleiben, dann fällt es ihnen schwer, sich weiterzuentwickeln, weil sie nur dabei sind, ihr eigenes Ego zu schützen. Oder ich mache es mal einfach ein bisschen greifbarer, was du ja vielleicht auch bei deinen Kindern beobachtet hast. Auch da machen ja viele Eltern eigentlich den Fehler, dieses Fixed Mindset noch zu fördern. Was sagen viele Eltern zu ihren Kindern, wenn die eine 1 in Mathe geschrieben haben? Also ich meine, wenn diese 5 ist, dann ist der Lehrer schuld, das ist klar, ne, das wissen wir. Aber was sagen die, wenn der Junior oder die Tochter eine 1 geschrieben hat? Dann sagen die, du bist ein Mathe-Ass. Du bist gut, super in Mathe. Was bewirkt das in der Wahrnehmung des Kindes? Ja, super, ne? Dann brauche ich mich ja auch nicht weiter anzustrengen. Ich habe im nächsten Schritt bin ich aber auch nicht so motiviert, mich wieder der Herausforderung zu stellen, meine offensichtlich guten Fähigkeiten zu challengen, ne? Sonst kommt am Ende noch raus, dass ich doch nicht so gut bin in Mathe. Das heißt, die werden sich auf ihre 1 in Mathe ausruhen. Was wäre die viel intelligentere Lösung an der Stelle? Zu sagen, boah, du hast eine 1 in Mathe geschrieben. Da hast du dich aber toll vorbereitet. Da hast du dich aber toll angestrengt, ne? Da hast du alles reingehauen. Das ist das Feedback, was dazu motiviert, dass ich genau auf diesem Pfad weitermache. Und das lässt sich 1:1 auf jeden Menschen oder jeden Mitarbeiter eben übertragen. Und wir sind da viel zu sehr in diesem Fixed Mindset gefangen. Das ist so die zweite Sollbruchstelle im unternehmerischen Wachstum. Mhm. Und das dritte, was du ja gefragt hast, ist ja dann in Richtung Entscheidung, ne? Entscheidung, jetzt muss man natürlich zu unserer allen Ehrenrettung sagen, ja, wir haben es heute natürlich auch mit sehr, sehr, sehr komplexen Entscheidungssachverhalten zu tun. Und natürlich hat das was mit Verantwortung zu tun. Ich muss dann die Verantwortung übernehmen. Und das ist für mich eine der Managementkompetenzen schlechthin. Schau, wenn ich eine unternehmerische oder eine Managemententscheidung zu treffen habe und habe genug Zeit, Geld und Ressourcen, um alles an Rahmenbedingungen zu analysieren, na, dann kann ich die Bestlösung ja im Idealfall sogar ausrechnen. Sage ich immer, dann brauchen wir kein Management mehr, dann rechnen wir es aus. Aber diese Situation gibt es eben gar nicht, sondern wir haben weder die Zeit noch die Ressourcen, um diese Analysen vorzunehmen. Das heißt, Kern des Managements, des Unternehmertums ist dann natürlich auch, naja, ich habe einen gewissen Prozentsatz an Sicherheits- oder sicheren Informationen, vielleicht 50%, keine Ahnung, hoffentlich 70. Und dann braucht es jemand, der das Schwert nimmt und den Knoten durchschlägt. Das ist entscheidend. Und was du beschreibst, das ist tatsächlich ein sehr, sehr schlimmer Sachverhalt. Das wird in der Organisationspsychologie als Garbage-Can-Modell beschrieben, das Mülleimer-Modell. Was machen viele Menschen? Ich habe 10 Entscheidungsalternativen. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich entscheide nicht. Ich warte zu, bis alle nacheinander wegfallen. Gibt sie gar nicht mehr. Da ist noch eine übrig und dann nehme ich sie schnell. Und gut, das brauche ich jetzt gar nicht zu ergänzen. Das war wahrscheinlich nicht die beste Option, die ich dann gewählt habe. Ganz witzigerweise ist mir später dann aufgefallen, das ist im Sport genauso. Wenn ich Tennisspieler sehe, die einen Ball verschlagen haben, einen eigentlich einfachen Ball, und ich frage, was ist denn da passiert? Dann kriege ich sehr häufig zur Antwort, ich hatte zu viele Optionen. Das heißt, der Ball kommt, ich entscheide mich, und kurz bevor er auf dem Boden ist, schlage ich ihn noch schnell, irgendwie. Und das ist im Prinzip dasselbe Phänomen. Also diese Unfähigkeit, mit der Komplexität umzugehen. Das ist der eine Aspekt davon. Und der zweite Aspekt, den mag ich auch noch erzählen, um noch zwei unserer Superhelden aus der Psychologie den Kolleginnen vorzustellen. Kahneman und Tversky, die hast du vielleicht schon mal gehört, ne? Dieses Buch Schnelles Denken, Langsames Denken. Hast du vielleicht schon mal in der Flughafenbuchhandlung. Stehen sie in fürchterlich dick, ne? Kann kein Mensch lesen, ne? Aber tatsächlich muss man ja dazu sagen, das ist nicht so bekannt, die ersten zwei Psychologen, die den Nobelpreis für Betriebswirtschaft gewonnen haben. Und zwar dadurch, dass sie beschreiben konnten, warum wir in sicheren Situationen zu einem spezifischen, Klammer auf, nämlich defensiven Entscheidungsverhalten neigen und in unsicheren Situationen zu einem sehr offensiven Entscheidungsverhalten. Und das also in beiden Fällen eben nicht situationsangemessen, sondern einfach falsch in der Herangehensweise. Das heißt, wenn wir in diesem Negativbereich sind, unser Unternehmen macht Verlust oder unser Aktienportfolio rauscht in den Keller, was machen wir? Wir fangen an zu zocken. Warum? Weil uns dieser Verlust so weh tut. Loss Aversion nennt sich das. Wir können mit diesem Verlust nicht umgehen und dann neigen wir dazu, voll aufs Risiko zu gehen. Umgekehrt natürlich, und das ist für viele Unternehmer das noch viel größere Problem, wenn ich jetzt schon viel erreicht habe, schon Gewinne habe, ne, dann fange ich auf einmal an, vorsichtig zu werden. Dann gehe ich nicht mehr ins Risiko. Dann will ich festhalten, was ich habe. Statt gerade dann vielleicht auch wirklich unternehmerische Entscheidungen zu treffen. Auch das übrigens was man im Sport sehr, 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 sehr gut beobachten kann. Kann dir das gerne von mir erzählen. Das geht mir beim Tennis ganz genauso. Wenn ich zurücklege, spiele ich mein bestes Tennis. Aber wehe, ich führe hoch. Dann fange ich auf einmal an, ganz vorsichtig zu werden. Und das ist sehr gefährlich. Das kann natürlich beim entsprechend guten Gegner schnell ins Auge gehen.
Ja, ich kenne viele Unternehmer, die sehr gut in der Krise sind und sehr, sehr schwach in den guten Zeiten.
Ja, das ist das Bild, ja.
Das würde ja genau dieses Bild beschreiben. Du hast, also das war ja wirklich ein Feuerwerk. Vielen, vielen Dank für diese vielfältigen, ja, also Begründungen und auch weshalb, was, wann passiert. Was mich jetzt einfach interessiert, so ein bisschen nach vorne gedacht, ja, ich habe es verstanden, da gibt es verschiedene Mindset-Typen, da gibt es auch diese Psychologien bei den Entscheidungen und so weiter, aber nicht aber, und wie kann ich das jetzt in meinem Alltag verändern? Also gerade auch zum Beispiel dieses Thema Mindset. Ich weiß, es ist ein abgedroschenes Wort und du kannst es ja fast heute nicht mehr hören von irgendwelchen Seminaren und sonst irgendwas. Aber Fakt ist, ist ja eines, wenn ich mich irgendwann nicht mehr weiterentwickle, du hast es auch mit dem Ego und so weiter, mit dem Ego verbunden, das wird schwierig, das wird unangenehm, es führt zu Konflikten, wir verlieren Menschen auf unserem Weg, Verbündete auf unserem Weg. Also für alle die, die jetzt zumindest mal so ein bisschen der Meinung sind, okay, ja, will ich auch mal rangehen, würde mich wirklich sehr interessieren, wie komme ich jetzt dazu, wie kann ich jetzt meinen Alltag verändern, mein Mindset wachsen zu lassen oder bereit zu sein, um mein Mindset wachsen zu lassen und natürlich auch dieses Thema nochmals, ich bin felsenfest davon, nein, ich erlebe es tagtäglich, viele Unternehmen riskieren gerade die Nachfolge, riskieren gerade die Zukunft durch Lähmung. Und ich nehme jetzt nochmal Lähmung durch Nicht-Entscheiden. Was auch immer dahinter steht. Ja, Märkte mögen schwer sein. Kann sein, dass die Leistung fehlt, die zielgerichtete Leistung fehlt, was auch immer das Thema ist. Wie komme ich aber wieder in diese positive Handlungsfähigkeit? Auch wenn es nicht gleich vielleicht Flow ist, vielleicht ist es auch erstmal einfach nur schlicht und ergreifend. Scharren, machen, tun. Ist ja egal, wie kann ich diesen Switch wieder gehen und wieder diese, aber auch wieder eine positive Energie zu haben, so, ich schaffe das, ich gehe da jetzt ran, ich stelle mich dem Thema. Das würde mich sehr interessieren.
Ja, auch dazu verschiedene Antworten. Mhm. Also zum einen, ich fange mal auf der psychologischen Ebene an, dazu brauche ich halt das richtige Denken. Dazu brauche ich das richtige. Ja. Naja, und jetzt müssen wir natürlich konstatieren, ne, das haben die meisten Leute noch nicht so richtig begriffen. Denken kann und muss man trainieren. Ne? Für die meisten Menschen glauben ja, denken, das ist sowas, ich wach morgens auf, ne, und dann dreht sich dieses Gedankenkarussell, bis ich halt abends wieder ins Bett gehe. Ne? Und da habe ich irgendwie keinen Einfluss drauf, mehr oder weniger. Aber das stimmt natürlich gar nicht, sondern ich kann das genauso trainieren, wie du deinen Golfabschlag trainieren kannst. Leider Gottes, ne, habe ich regelmäßig Leute bei mir im Seminar sitzen, von denen weiß ich, dass sie 6-mal die Woche morgens auf die Driving Range fahren, um ihren Abschlag zu optimieren. Sie glauben aber fest, dass wenn sie den Tag mit mir verbracht haben, dass dann mit ihrem Denken für immer und ewig alles in Ordnung ist. Und da muss ich sie enttäuschen, so ist das natürlich nicht, sondern das Denken muss man genauso trainieren wie seinen Abschlag. Das ist die erste und wichtigste, vielleicht auch manchmal schmerzhafte Botschaft, die man akzeptieren muss. Ne? Weil das hat man ja immer so quasi unter den Tisch gekehrt. Ne? Das geht ja von alleine. Ne?
Ja.
Und dazu gehört natürlich auch erstmal sein eigenes Denken ein Stück weit zu beobachten, was passiert denn da? Um im zweiten Schritt dann einzugreifen und es zu optimieren. Ich mache es auch an einem ganz praktischen Beispiel. Ne, die meisten Leute, wenn ich die dann frage, naja, Selbstreflexion ist ja auch so ein Buzzword im Moment, Selbstreflexion. 99% der Leute, mit denen ich rede, sagen mir, ja, ich bin schon ziemlich selbstreflektiert. Ne? Und dann gucken wir da mal genauer hin. Was ist das denn? Also, es ist keine Selbstreflexion, so grübelnd in die Vergangenheit zu schauen. Also hätte ich damals Christiane statt Sabine geheiratet, ne, bla bla bla, das ist keine Selbstreflexion. Das ist ein wenig zielgerichtetes, negatives Grübeln. Ne? Also hier gilt es, das eigene Denken zu trainieren, das ist auf die Zukunft ausgerichtet.
Ja.
Das ist auf der Denkebene. Da könnte ich jetzt noch viel zu erzählen, aber ich glaube, das wäre jetzt tagfüllend sozusagen. Aber was halt auch dazu kommt, ist, ja, dann muss ich wieder Freude entwickeln daran, mich neuem zu stellen, neugierig zu sein. Und jetzt kommt das Zauberwort, auch Mut zu haben. Ne? Hm. Mut zu haben, zu entscheiden, Mut zu haben, mich neuen Situationen zu stellen, dass auch wirklich neue Situationen nicht mehr, und das geht vielen Menschen eben so, nicht als Bedrohung, zu empfinden, sondern die Chance, sich Neuem zu stellen, als Freiheit zu begreifen.
Ja.
Das ist die Mindset-Komponente dazu. Ne?
Stark. Stefan, nochmal vielleicht abschließend und dann würde ich gerne auch nochmal, machen wir es so, erstmal abschließend so die Thematik nochmal Unternehmer, die nicht loslassen können. Das ist ein Riesenthema gerade. Natürlich betrifft es auch viele der Zuhörer, die dem Podcast folgen. Wir lassen erst wirklich so richtig los, wenn wir in der Krise sind, wenn wir vielleicht auch fremdbestimmt sind, wenn der Schmerz am höchsten ist, weiß nicht, kommt eine Krankheit oder ein Unfall oder ja, die Firma ist die Firma, ich bin, weiß nicht, ich mache jetzt eine Konstruktion, ich bin 63, meine Firma ist meine Altersvorsorge und ich habe mir nichts vorgesorgt, aber in 2 Jahren müsste ich dann auch verkaufen, weil sonst wird es eng. Also wir lassen einfach nicht los, um es vielleicht etwas leichter haben zu können oder was auch immer, spielt keine Rolle. Was kannst du uns konkret heute mit deinem Wissen, mit deinen Erfahrungen und auch mit deinen ganzen Ideen rund um Sport und Unternehmertum und auch aus eigenem Wissen, was kannst du uns da mitgeben, dass wir vielleicht da morgen oder heute was mitnehmen können und sagen, dass es uns leichter fällt, loszulassen, Vertrauen aufzubauen und so weiter und so fort, dass wir dorthin kommen, wo wir wollen, dass es einfach ein Stück leichter wird.
Ja, also neben dem Mindset, was wir gerade gesagt haben, dem positiven Denken, hat es ja auch ein Stück weit damit zu tun, welchen Anspruch ich an der Stelle habe. Ne? Also jetzt bin ich ja, sag mal, beim Thema auch mit Blick auf die Mitarbeiter oder auf mich selber. Und ich erlebe, dass viele Leute an der Stelle eben an ihrem zu hohen Anspruch scheitern. Also das Thema Anspruch, Erwartung an uns selbst ist ja eine der Killer schlechthin, oder es wird ja heute so ein bisschen positiv gutiert als Perfektionismus beschrieben. Da wissen wir alle, das ist eigentlich ein Irrweg. Das klingt so attraktiv, aber letztendlich ist das Erreichen von perfekten Zielen eigentlich dauerhaft unmöglich. Jetzt übertrage ich es nochmal auf den Mitarbeiter. Also meine Erfahrung mit meinen Mitarbeitern, und früher dachte ich natürlich auch, ich muss irgendwie es bewerkstelligen, dass die das so machen, wie ich will. Klammer auf, am besten zu 100%. Ne? Und das, ja, ich sehe es deinem Lachen an, ne? Das ist echt ein harter Job, ne? Ja, das ist echt ein harter Job, andere Leute dazu zu bringen, das zu 100% zu machen, wie man will. Klammer auf, jetzt sehe ich es positiv, aber auch Teil des unternehmerischen Erfolges. Leute zu steuern, mitzunehmen, mitzureißen und. Ne? Und das ist auch gut und richtig so. Es gibt nur einen Schönheitsfehler in dieser Betrachtung, das sind die 100%. Ich glaube, die Perspektive muss sich ändern. Ich glaube, wenn es mir gelingt, jemanden dazu zu bringen, dass, sag ich mal willkürlich, zu 80% das so zu machen, wie ich es gemacht hätte, dann habe ich schon einen verdammt guten Job gemacht. Und alles andere ist mit einem exorbitanten Aufwand verbunden. Nebenbei bemerkt, ne, ist es ja auch ein bisschen vermessen zu glauben, dass meine 100% die einzig perfekten 100% sind. Ne? Wenn ich die 80% habe, dann könnte es ja auch sein, dass der 20% mit einbringt, die gar nicht so viel schlechter als meine 20% wären oder vielleicht besser, ne?
Okay, ein schöner Impuls, genau da mal darüber nachzudenken und vielleicht auch mal darüber nachzudenken. Vielleicht ist ja auch ein gut formuliertes Ziel der richtige Weg. Wie hätte ich es denn gern, anstatt das ganze Wie vorzugeben? Es ist in der Tat unmöglich. Ich kenne es und hat mich genau in meine Krankheitssituation 2011 gebracht. Es ist einfach Fakt, weil ich alles an mich herangezogen habe und an irgendeinem Punkt sind die Impulse zu viel und der Burnout kam nicht von zu viel Arbeit, sondern von zu viel Dingen, die mir nicht gut getan haben.
Ja, also ich meine, muss man auch sagen, das haben wir alle erlebt, sonst wären wir hier nicht zusammen. Dieses Selbstwirksamkeitserleben, ne, hat ja schon was sehr Faszinierendes an sich. Ne? Das ist ja das, was uns so antreibt, zu sagen, hey, ich habe die Zügel in der Hand, ich steuere und wir fahren auch in die richtige Richtung und es läuft. Ne? Was gibt Schöneres auf der Welt? Ne?
Du, die meisten fangen wirklich erst an, wenn sie die Zügel die Gefahr ist, die Zügel abgeben zu müssen und das nicht mehr in der Hand zu haben. Und ob da Krankheit oder einfach wirklich, ja, bei mir war es nicht mehr Auto fahren können, beim anderen war es vielleicht ein anderes Thema oder ein Lieferant, ein Finanzamt oder eine Bank hat plötzlich über meine Geschehnisse entschieden, dann ist halt doof.
Ja. Ja, und da gilt halt dann, das richtige Maß zu finden. Ich meine, wie wichtig das für Menschen ist, zeigt sich ja auch, wenn wir in die andere Richtung gucken. Ne? Also wir reden ja alle über Burnout, ne? Aber vielleicht hast du das schon mal gehört, es wird ja auch häufig das Thema Bore-out diskutiert. Ja. Da lachen immer alle wieder lang, dir ist langweilig. Und das ist aber gar nicht gemeint, sondern das ist ein Verlust an Selbstwirksamkeit. Und jetzt sagen wir mal, im Unternehmertum oder in kleineren Unternehmen erleben wir das häufiger. Aber ich kann dir gar nicht sagen, wie häufig ich das in Konzernen erlebt habe und gesehen habe. Wenn du sagst, naja, ob ich jetzt heute da war oder nicht da war, ob der Vorstand meine Präsentation, in die ich jetzt mein Herzblut gesteckt habe, sich überhaupt jemals anguckt und. Also diese erlebte Wirkungslosigkeit, das ist, glaube ich, die Höchststrafe, die wir Menschen verpassen können.
Ja, definitiv. Stefan, nimm uns mal ganz kurz mit. Der Podcast ist ja ein Long Runner. wir halten den Podcast jetzt im Mai 2026 und du bist gerade dabei, dein Buch zu veröffentlichen. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber. Und auch für alle die sagen, Mensch, der Stefan, das ist ein wirklich ganz toller, interessanter Mensch mit sehr vielen Dingen, den will ich näher kennenlernen. Erzähl mal auch, wo und wie können wir dich finden? Wir verlinken ihn selbstverständlich in den Shownotes mit allen notwendigen Informationen. Aber nehmen wir uns mal ganz kurz mit für alle, die jetzt gerade vielleicht im Auto sitzen und zuhören.
Ja, genau. Also tatsächlich ist das ja inzwischen mein Fokus. Das ist ja Top 1 auf meiner Bucketlist. Jetzt muss ich es doch nochmal in die Kamera halten. Ne? Das ist ja das Buch zum Film sozusagen. Ne? Und du wirst es ja verlinken. Also diese Idee, ein Psychologieprofessor und ein Tennisprofi setzen sich zusammen und schauen eigentlich, wo sind die Schnittmengen. Und auch das mag ich gerne mit einer kleinen Anekdote ergänzen. Ich kenne das auch aus Seminaren. Mit einem anderen Kontext, das ist mir schon häufig passiert, da sitzt da ein Teilnehmer und dann sagt er, Mensch, Professor, das ist ja kalter Kaffee, was du da erzählst. Das hat die Oma schon gesagt. Und das macht mich immer total glücklich, weil tatsächlich die Idee, die Erfahrungswelt und die Wissenschaft haben eine große Schnittmenge, ist doch das Beste, was passieren kann. Ich sage immer, wenn es die Oma sagt und die Psychologie, dann könnte was dran sein. Dann könnte was dran sein und wir sollten dem folgen. So, genau. Und das haben wir im Prinzip gemacht und haben daraus dann abgeleitet, was sind denn so typische Situationen aus Thomas' Karriere gewesen? Wo hat er denn diese mentale Stärke eingesetzt? Wie hat er es gemacht? Was können wir von einem Profisportler lernen? Dann habe ich das ergänzt, naja, was würde denn jetzt die Psychologie dazu sagen? Warum funktioniert das denn? Und das haben wir dann eben ergänzt. Wir haben das ja ursprünglich ein bisschen scherzhaft, inzwischen ist es zum Idiom geworden, die Prof- und Profi-Hacks genannt. Ne? Und dann gibt es immer noch Tipps, wie du es auch in deinem Alltag umsetzen kannst. Und das eigentlich im Prinzip zu allen Themen, wie wir sie heute auch besprochen haben. Wie kann ich entscheiden? Wie kann ich priorisieren? Wie komme ich in den Flow? Wie gestalte ich Zukunft? Da haben wir jetzt heute nicht drüber gesprochen, aber auch wie gestalte ich Teams? Ne? Wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Ne? Wie agiere ich auch als Leader? Oder das wäre aber eine eigene Sendung. Wie werde ich auch charismatisch als Tennisspieler oder Leader? Oder wie gebe ich mit Sprache um? Und das haben wir alle diese Themen haben wir unter diesen drei Aspekten betrachtet. Was sagt der Profisportler? Was sagt der Psychologieprofessor? Und was können Prof und Profi daraus für Tipps für dich ableiten?
Sehr stark. Sehr, sehr stark. Stefan, ganz, ganz lieben Dank, dass
sehr ich gerne
diese Zeit verbringen durfte. Das ist so hochgradig spannend. Und ich wünsche jedem, der jetzt zugehört hat, dass er das eine oder andere mitgenommen hat. Und wenn ihr Fragen habt oder wenn du Fragen hast, bitte, und die Folge hörst, sofort Mail an mich, Mail an Stefan. Das Seligste, was wir haben, ist, dass Menschen in ihre Veränderung kommen, ein Stück weit glücklicher werden. Auch ein Buzzword, ich weiß, aber es ist einfach so. Ich glaube, im Flow-Zustand macht Arbeiten einfach am meisten Spaß.
Absolut, Stefan, so ist es.
Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Buch und freue mich auf ein Wiedersehen, wann auch immer, vielleicht auch in einer neuen Folge. Schauen wir mal.
Schau mal. Dirk, vielen Dank für die Einladung und natürlich auch für das Gespräch. Du hast gemerkt, das sind genau die Themen, die mich anzünden, und so soll es auch weitergehen. Da war ich doch ganz im Flow sozusagen heute.
Mega, vielen Dank, lieber Stefan. Tschüss.
Tschüss, Dirk.
Danke, dass du heute wieder dabei warst bei Bock auf Business. Und ich bin gespannt, was du aus dieser Folge mit dem lieben Stefan Etzel mitnimmst. Ja, war sehr spannend, auch für mich mal wieder herauszufinden oder herauszuhören, was sind denn die Themen, die uns beschäftigen? Was sind denn die Themen, die uns zur Entscheidung bringen? Was sind so die Themen, ja, wo wir einfach zwischen Kontrolle und hin zu Vertrauen, was sind die Wege, die wir dort gehen dürfen? Ach, es war so viel drin. Und deshalb auch für dich, wenn du etwas hast, wenn du etwas wissen willst, schreib uns, kommentier den Podcast, stell mir direkt eine Frage. Meine Kontaktdaten findest du auf meiner Website dirkhalfer.com. Und wenn du Zuhörer oder jemanden kennst oder selbst ein Gast sein kannst, der in diesen Podcast reinpasst, dann schreib mir gerne. Ich freue mich genau über solch spannende Gäste. Auch der liebe Stefan war eine Empfehlung und eine richtig, richtig gute. Ansonsten wünsche ich dir wahnsinnig gute Entscheidungen, mutige Entscheidungen, ein Stück loslassen, und ich freue mich auf ein Wiederhören. Bis zum nächsten Podcast. Dein Dirk.